dann möchte ich heute Morgen, passend zur Bibelstelle, die vielleicht ja einige von euch gelesen haben, erstmal mit einer Geschichte anfangen. In Sambia erzählen wir immer Geschichten, das ist das Ding in unserer Kultur in Sambia, Geschichten, das ist das Wichtigste. Und deswegen starte ich mit einer Geschichte und es handelt sich um einen Mann, der lebt im Ausland, ein tiefgläubiger Mann, also wirklich jemand, der wirklich für Gott brennt. Und er ist ein Vorbild für viele, ist sehr verwurzelt im Glauben, ist aktiv im Gemeindedienst tätig. Also hat so eine richtige Community, die ihm folgt, mit der er sich umgibt. Er ist kein Pastor, aber sehr ähnlich, ein Leitertyp, Leute hören auf ihn und er hat eine sehr starke prophetische Begabung. Also nicht so möchtegernmäßig, sondern wirklich, wirklich abgefahren. Also das, was er sagt oder was er vorhersagt, ganz, ganz oft trifft es ein und passiert. Und das ist jemand mit einem sehr feinen geistlichen Gespür, der das dann weitergibt, was er Gott reden hört. Und wenn diese Sachen eintreten, sind die Menschen um ihn herum immer verblüfft. Und deswegen hat er in seiner Nachbarschaft den Spitznamen der Prophet bekommen. Und die meisten, die um ihn herum leben, sind nicht Christen, haben nichts mit dem Glauben am Hut, kennen Gott nicht. Aber trotzdem wissen sie, der Mann, der hat was zu sagen. Der hat eine prophetische Begabung. Als dieser Prophet ein bisschen jünger war, da war er Single, war nicht verheiratet. Und eines Tages begegnet er ihr. Und er verliebt sich in dieses junge Mädchen. Und weil er sehr geistliche Antennen hat oder sehr feine Antennen hat, will er hören, was hat Gott dazu zu sagen, dass er sich verliebt hat. Ist das vielleicht diejenige welche? Ist das vielleicht seine Frau? Und er spricht mit Gott und Gott redet zu ihm. Und zwar mit einer Klarheit, wie er das vorher so noch nicht gehört hat. Und Gott sagt ihm, das ist deine Frau. Heirate sie. Und jeder, der Single ist, denkt so, oh, Gott, rede auch zu meinem Freund, rede zu meiner Freundin so. Und Gott hat so klar zu ihm geredet, heirate diese Frau. Und so lernen sich die beiden kennen. Und in dieser Kennenlernphase kommt natürlich immer mehr ins Tageslicht. Wer ist der, wer ist sie, wer sind wir? Und sie erzählen sich ihre Geschichten, hören voneinander. Und es wird relativ schnell klar, es gibt einen großen Haken. Denn die Liebe seines Lebens ist keine unschuldige Frau, sondern in einem Gewerbe tätig als Prostituierte. Ein Dilemma. Ein gottesfürchtiger Mann hört von Gott, verliebt sich in eine Frau und es kommt heraus, sie ist eine Prostituierte. Was machen? Was tun? Hat sich Gott vertan? Oder hat er Gott nicht richtig gehört? Oder hat Gott vielleicht gar nicht richtig gesprochen? Vielleicht hat er sich verhört. Aber der Mann ist sich sicher. Ich bin mir sicher, Gott hat zu mir geredet. Ich soll diese Person heiraten. Und er soll diese heiraten. Und er macht es. Er macht ihr einen Antrag. Sie sagt ja, natürlich. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Sie ist seit Jahren in diesem Gewerbe und innerlich total zerstört und fühlt sich nicht rein, fühlt sich schuldig und denkt so, jetzt ist das meine Chance. Da kommt ein treuer, ein guter, ein gottesfürchtiger Mann und er will mich heiraten. Natürlich sagt sie ja. Und sie heiraten. Das sorgt natürlich für übles Gerede, kann man sich bestimmt vorstellen. Aber sie heiraten und sie leben einige glückliche Jahre zusammen und es kommt Nachwuchs. Erst das erste Kind, das zweite, das dritte und ein bisschen mehr Zeit vergeht. Und dann passiert das, was vielleicht die Kritiker dieses jungen Mannes schon vorhersehen konnten. Aber die Frau findet ihr Leben allmählich langweilig. Und sie geht zu dem zurück, was sie vorher hatte, in ihre Vergangenheit. Zuerst geht sie einmal fremd. Dann nochmal. Dann nochmal. Dann immer mehr. Immer öfter. Immer wilder. Immer abgefahrener. Und sie bricht völlig aus. Und nach einer gewissen Zeit endet sie genau da, wo sie vorher war, in Prostitution. Sie verlässt ihren Mann, sie verlässt ihre Kinder, sie verlässt ihr komplettes Leben. Aber dieses Mal kommt es noch schlimmer als vorher, denn irgendwie in diesen Kreisen gerät sie in die Hände von Menschenhändlern. Sie wird verschleppt, wird entführt, wird verkauft, verliert ihre Freiheit. Sie verliert eigentlich alles, alles was sie hat, alles kaputt. Und fremde Männer kommen und gehen und bezahlen nicht nur für sie und für ihre Dienste, sondern besitzen sie als Sexsklavin. Unvorstellbar. Großes Drama, ein ganzes Leben in Scherben, eine ganze Familie in Scherben. Die Kinder, was mit den Kindern? Der Mann, der das alles riskiert hat, sie selbst, alles in Scherben. Und nachdem das alles passiert ist, spricht Gott nochmal ganz klar zu diesem Mann und sagt, ich will, dass du dahin gehst, deine Frau suchst und sie nochmal zurücknimmst. Das kann ich nicht machen, denkt der Mann, klar. Das kann ich nicht machen. Es ist ja schon schlimm genug. Ein Geistlicher heiratet eine Prostituierte, weil er dachte, Gott hätte es so gesagt. Und jetzt steht er da mit 3 Kindern. Die Frau ist weggerannt. Also die Glaubwürdigkeit in seine prophetische Begabung, die ist auf jeden Fall dahin. Und sein Gemeindedienst, den kann er auf jeden Fall an den Nagel hängen. Keine Chance mehr. Und jetzt kommt Gott und sagt, hol sie zurück. Und überhaupt, wenn er es machen würde, wo ist sie denn? Also wo müsste ich denn hingehen, um eine Prostituierte zu finden? In welche Rotlichtmilieus müsste ich gehen? Wo müsste ich überall suchen, um meine Frau zu finden? Und schlimmer noch, an welchen bösen, dunklen, gottverlassenen Ort müsste ich gehen, um Menschenhändler zu finden, die meine Frau als Sklavin irgendwo weiterreichen? Wo müsste ich hingehen? Aber der Mann ist sich sicher, Gott hat gesprochen. Und er sucht. Er sucht an den schlimmsten Orten. Und schließlich findet er seine Frau. Da ist sie. Er hat sie gefunden. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Ich weiß nicht, wo er über geguckt hat, aber er findet sie. Und dann sagt er, komm Schatz, ich hol dich hier raus. Wir hauen hier ab. Aber sie kann nicht gehen. Erst muss für sie bezahlt werden. Aber ich bin doch ihr Mann. Das ist doch meine Frau. Aber es ist egal, wer sie ist. Wer sie haben will, muss für sie bezahlen. Das ist der Preis. Das ist der Deal. Und er bezahlt für seine Frau. Hat jemand vielleicht in Erinnerung, wie viel er für sie bezahlt hat? Irgendwas gelesen heute Morgen in der Bibel? Denn einige von euch merken schon, diese Geschichte mit ein bisschen Drama umschrieben, ist die Geschichte von Hosea und seiner Frau Gomer. Gott spricht zum Propheten Hosea, heirate eine Hure. Eine Prostituierte, eine Ehebrecherin. Und Hosea tut es. Und dann bekommen sie Kinder. Das heißt, es sind einige Jahre schon ins Land vergangen, der Nachwuchs kommt, doch seine Frau bleibt untreu, begibt sich wieder in Prostitution und wird letztlich verkauft. Als Sklavin. Sie verliert alles. Und dann kommt Gott nochmal zu Hosea und spricht wieder, Hosea, nimm deine Frau wieder und liebe sie. Und dann sehen wir den Preis in Hosea 3, Kapitel 3, Vers 2, da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste zurück. Das war der Preis, den Hosea gezahlt hat. 15 Silberstücke und 4,5 Zentner Gerste. Ich habe keine Ahnung, wie viel das wert ist, aber Hosea hat einen Preis für seine Frau gezahlt. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil wir heute Morgen Abendmahl gefeiert haben und ich glaube, es ist passend zum Abendmahl, sich nochmal daran zu erinnern, was die gute Nachricht, die wir glauben, eigentlich ist. Was ist das Evangelium? Denn diese Geschichte von Hosea und seiner untreuen Frau, das ist die gute Nachricht. Das ist wie eine Art Mini-Evangelium im Alten Testament. Ein Vorgeschmack auf das, was Jesus später tun wird. Denn genauso wie Hosea eine ehebrecherische Frau heiratet, die untreu ist, die dann gefangen wird in ihrer Sünde, in ihrer Schande, in ihrer Scham, die ihre Freiheit verliert, die alles verliert und sich selbst nicht mehr helfen kann, genauso wie Hosea seine Frau rettet und sie zurückkauft, so unglaublich das ist, genauso hat Gott dich und mich gerettet und zurückgekauft. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Zeitpunkt erinnert, als ihr das erste Mal von Jesus gefunden wurdet oder berührt wurdet oder Gott kennengelernt habt. Für einige ist das ja ein Event gewesen oder bei einem Event. Für andere war das ein spezieller Zeitpunkt. Für andere war das so ein bisschen so ein Prozess. Aber erinnert ihr euch noch an diesen Moment, an dieser Zeitspanne, als Jesus euch das erste Mal gefunden hat? Das ist das Evangelium. Er hat uns gefunden. Da, wo wir waren, an diesen Orten, in diesen Gedanken, in diesen Systemen, in dieser Selbstsicht, da, wo ihr wart, da hat Gott euch gefunden und hat euch zurückgekauft. Und wenn wir heute Morgen denken, oder wenn jemand von uns, oder wenn jemand von euch heute Morgen denkt, ich fühle mich gar nicht so. Ich fühle mich nicht frei, dann ist das genau die gute Nachricht für uns. Denn das bietet Gott uns an. Er hat den Preis bezahlt. Er hat alles bezahlt, damit wir wieder ihm gehören. Und dieser Kaufvertrag von Gott, der hat Konsequenzen in unserem Leben. Da gibt es noch so das Kleingedruckte, das steht da unten drunter irgendwo. Die ganze Bibel ist voll davon, von diesem Kleingedruckten. Gott hat uns gekauft. Das bedeutet, wir gehören ihm. Ist jetzt nicht besonders tiefgründig, weiß ich. Aber um das mal durchzudeklinieren, stell dir vor, ich gehe zu Aldi, ist ja direkt gegenüber, kauf ein, ich nehme all die leckeren Sachen, pack die alle in meinen Einkaufswagen, fahr zur Kasse, pack die alle aufs Band, die Kassiererin zieht die alle durch, sagt mir, es kostet 89 Euro, ich bezahle das Geld, pack alles wieder in meinen Wagen rein, fahr raus zum Aldi-Parkplatz, pack das in mein Auto und dann stellt euch vor, der Besitzer des Ladens würde mir hinterherrennen und schreien, stopp, herkomm, alles wieder auspacken, alles wieder in die Regale rein, das gehört alles uns, das gehört nicht Ihnen. Ich sage, natürlich gehört mir das, habe ich doch gerade für bezahlt, 89 Euro, das ist meins. Genauso war es bei Gott. Er ist mit seinem Einkaufswagen hergefahren, hat euch alle eingepackt, hat bezahlt an der Kasse, hat gesagt, das ist meins. Und egal, was der Feind sagt, ob er sagt, nee, Gott sagt, nein, das ist meins. Ich habe es gefunden, ich habe es gekauft, ich habe dafür bezahlt. Wir gehören ihm. Es wäre ja völliger Unsinn zu denken, dass wir uns selbst gehören oder dass wir irgendjemand anderem gehören. Wir gehören Gott. Das ist unser Besitzer. Er hat für uns bezahlt. So wie Hosea für seine Frau bezahlt hat. Und trotzdem gibt es in uns Menschen immer wieder diese Tendenz, und das ist völlig menschlich, uns so zu verhalten, als wären wir unsere eigenen Herren. Wir wollen frei sein. Wir wollen unser eigener Boss sein, unser eigener Chef. Das wollten schon Adam und Eva. Das liegt in uns drin. Das ist Teil unserer Familie. Teil unserer aller Kultur. Wir wollen frei sein. Aber die Bibel ist relativ deutlich. Echte Freiheit gibt es eigentlich nur, wenn man Gott gehört. Das ist die einzige Freiheit, die wirkliche Freiheit ist, wenn wir jemanden gehören. Wir sollten dem Richtigen gehören. Der Feind will uns besitzen, Angst will uns besitzen, Neid und Gier will uns besitzen, Depression will uns besitzen. Aber richtige Freiheit gibt es, wenn uns Gott besitzt, wenn wir ihm gehören. Dafür sind wir geschaffen. Römer 6, Vers 22. Ihr seid jetzt frei von Sünde und dient Gott mit eurem ganzen Leben. Das Ergebnis ist, ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt. Und schließlich wird er euch das ewige Leben schenken. Dafür sind wir geschaffen. Das ist unsere Freiheit. Oder aus Römer 11, 34 bis 36. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihm und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Alles gehört ihm. Alles. Sucht euch aus, was ihr wollt. Alles gehört ihm. Alles gehört Gott. Er hat alles gekauft. Das klingt jetzt erstmal logisch und jeder von euch würde sagen, ja, Gott ist allmächtig und klar, gehört ihm auch alles. Aber lasst das mal runterbrechen in den Alltag rein. Was bedeutet das? Ich erinnere mich noch gut, vor einiger Zeit bin ich nach Lusaka gefahren, das ist die Hauptstadt bei uns im Land und da, wo wir leben und bis zur Hauptstadt, da fährt man so gute 3 Stunden Auto. Ist eine sehr stressige Fahrt und wenn wir in Lusaka sind, ist immer jede Menge zu erledigen, Papierkram, irgendwelche Behörden, irgendwelche Einkäufe, alles Mögliche. Und dann muss man wieder 3 Stunden zurückfahren. Und die Strecke ist auch nicht ganz ohne. Und ich bin an diesem Tag los, extra früh morgens, fahr los, der Verkehr ist ganz schlimm, überall Trucks, die man überholen muss, dann kommt man nicht vorbei und ich komme nicht vorwärts und ich denke noch an meine Uhr und denke so, oh, das, ich habe noch so viel zu machen und ich fahre jetzt noch 2 Stunden, ich muss ein bisschen Gas geben. Und aus irgendwelchem Grund, an diesem Tag haben sich offensichtlich alle Polizisten des Landes verschworen, mir eine Polizeikontrolle aufzuheimsen. Und es gibt viele Polizeikontrollen auf dieser Straße. Und an jeder einzelnen wurde ich gestoppt. Und dann haben wir ein bisschen Smalltalk und dann erzählt man noch mal ein bisschen und dann gibt's noch mal einen Verstoß und dann will man noch mal ein bisschen Geld haben. Und ich raste aus in diesem Auto und denke nur, meine Zeit, die stehlen mir meine Zeit, meine kostbare Zeit. Und dann fahre ich weiter, komme irgendwann in Lusaka an, mache natürlich nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich machen möchte, den Rest schaffe ich nicht. Dann muss ich wieder zurückfahren. Man sollte in Sambia nicht im Dunkeln fahren, das heißt, man fährt spätestens um 15, 16 Uhr wieder los, um 18 Uhr wird's dunkel, zu lange im Dunkeln ist einfach zu gefährlich, das macht man nicht. Also gucke ich wieder auf meine Uhr, ich muss noch schnell im Supermarkt noch was für die Familie kaufen, bezahle an der Kasse. Die Kassiererin hat natürlich kein Wechselgeld, wie das auch leider oft der Fall ist. Ich stehe an der Kasse und die Kassiererin steht auf und in Slow Motion schlendert sie zum Manager und kommt nicht wieder. Und dann stehe ich jetzt und gucke auf meine Uhr und rast wirklich, ich bin so wütend, so frustriert und denke nur, meine Zeit, alle stehlen mir meine Zeit. Und dann kommt mir diese banale kleine Weisheit nochmal vor Augen. Wem gehört die Zeit, die dir gestohlen wird? Ihm gehört was? Alles. Ihm gehört die Zeit. Ist nicht meine Zeit. Auch wenn ich das so empfinde, aber es gehört ihm. Alles ist von ihm gekauft. Das ist real. Das ist eine Wahrheit. Es gehört ihm. Wir gehören ihm. Andere Story. Wir hatten ein Problem mit unserem Auto. Wir haben eigentlich immer Probleme mit unserem Auto. Und bei diesem Mal kam der Mechaniker wieder zu uns. Es gibt keine Werkstätte, wo man sein Auto hinbringt. Der Mechaniker kommt immer zu einem. Mein Auto steht im Garten. Ich bin im Büro, arbeite noch. Der Mechaniker kommt, sagt, ja, ich mach das. Kümmert sich ums Auto. Ich arbeite 3-4 Stunden. Komm mal wieder raus zum Gucken. Da sehe ich im Baum hängt mein Motorblock. Und der komplette Motor ist verteilt auf der Wiese und auseinandergebaut. Ich bin kein Kfz-Mechaniker, aber auch ich verstehe, dass das nicht gut ist, wenn die Teile im Staub und im Sand liegen. Ich denke, okay, kann ich jetzt eh nichts machen, ich gehe wieder rein, arbeite weiter. Es dauert noch Tage, bis der Motor wieder zusammengebaut ist. Und am Ende ist es nicht nur, dass der Schaden nicht behoben ist, sondern das Auto hat noch ganz neue Schäden dazu bekommen. Und in meiner Verzweiflung, und ich glaube, Gott hat mir so viel Liebe und Geduld geschenkt, dass ich nicht komplett explodiert bin. Aber in meiner Verzweiflung denke ich nur, die haben mir mein Auto kaputt gemacht. Die haben mir mein Auto genommen. Und wieder kommt diese kleine Wahrheit in meinem Kopf. Wessen Auto ist das nochmal? Wem gehört das Auto? Es gehört nicht mir. Es ist sein Auto. Alles, was ich habe, alles, was du hast, alles gehört ihm. Du hattest nichts, als die Hosea seine Frau gefunden hat. Unten im Dreck, ausgelaugt, kaputt, das Schlimmste durchgemacht. Da hatte sie nichts mehr, kein Leben mehr. Sie konnte sich selbst nicht mehr helfen. Und Hosea hat entschieden, ich kaufe meine Frau zurück. Das hat sie nicht verdient, aber Hosea hat es gemacht. So hat uns Gott gekauft. Wir haben nichts. Das ist alles von ihm. Alles, was ich habe. Ich bin nicht der Besitzer, sogar meines eigenen Besitzes. Ja, wir sind Verwalter und wir sollen das, was wir haben, gut verwalten. Unsere Zeit, unsere Familien, das, was uns der Herr anvertraut hat. Aber es gehört ihm. Wem gehört das Geld in meinem Portemonnaie? Es gehört Gott. Wem gehört das Geld auf deinem Bankkonto? Aber fragen, hey Gott, was macht dein Geld auf meinem Bankkonto? Ist ja nicht mal dein Bankkonto, das gehört auch ihm. Wem gehört deine Kleidung? Wem gehört dein MacBook, deine iWatch, dein Samsung, dein Laptop? Wessen Ehefrau ist das in deinem Haus? Das ist hoffentlich deine. Aber sie gehört Gott. Wessen Kinder sind das in deiner Familie? Sie gehören dem Herrn. Wessen Ruf und wessen Ansehen ist es in deinem Leben? Es ist Gottes Ruf, um den es geht. Wir sind manchmal in Konflikten drin und wir denken, wir müssen dagegen kämpfen und sagen, ich habe recht. Oder ich will nicht, dass mein Ruf zerstört wird. Es geht um mein Ansehen. Nein, geht es nicht. Es geht um Gott. Es ist sein Ruf, es ist sein Ansehen. Lass ihn machen damit, was er will. Wem gehört deine Karriere? Wem gehört deine Zukunft? Wem gehört deine Gesundheit? Wem gehören deine Freunde? Woher hast du die Fähigkeiten, die du besitzt? Haben wir uns das selbst erarbeitet? Kann man sagen, ja, ich war ja zur Schule, ich bin zur Schule gegangen, habe studiert. Warum hast du studiert? Wie konntest du? Warum lebst du hier? Warum lebst du nicht woanders? Es ist alles vom Herrn. Wem gehören die Fähigkeiten, die Talente, die du besitzt? Dein Denkapparat, es ist alles von ihm. Es gehört alles Gott. Er hat uns gekauft. Wir haben nichts vorzuweisen. Es ist sein Leben. Es ist so ein bisschen wie das Büchereiprinzip. Büchereien gab es ja mal, gibt es noch, jetzt seit Amazon und Audible gibt es das nicht mehr so verstärkt, aber man kann immer sich noch Bücher leihen. Und wenn man sich ein Buch leiht aus einer Bücherei, dann geht man nach Hause, besitzt das für eine Zeit, liest das durch, guckt sich das an und irgendwann, was? Muss man es wieder zurückgeben. Alles, was wir haben, fällt unter diesen Büchereiprinzip. Wir sind Verwalter. Wir haben Fähigkeiten bekommen, wir haben Talente bekommen. Ja, wir haben Kinder bekommen, wir haben Familien, wir haben Freunde, Freundschaften. Wir haben einen Ruf vielleicht, wir haben eine Karriere, wir haben Ansehen, wir haben materielle Sachen. Aber all das ist nur auf Zeit. Wir haben gewisse Sachen nur kurze Zeit, wir haben andere Sachen eine längere Zeit. Aber irgendwann geben wir das alles wieder zurück. Nichts davon behalten wir. Wir sind Verwalter. Es gehört alles ihm. Wir können nicht mal unser Leben behalten. Irgendwann wirst du dein Leben geben. Du kannst nichts dagegen tun. Man möchte vielleicht versuchen, sein Leben zu verlängern und kann alles Mögliche versuchen, aber irgendwann kommt der Punkt, da gebe ich es ab. Ich kann es nicht halten. Es gehört ihm. Alles gehört ihm. Wenn ich das nicht verstehe, dann werde ich immer versucht sein, an mich zu reißen. Dann werde ich immer denken, das ist aber meine Kultur, in der ich hier lebe. Das ist aber meine Perspektive. Das ist aber mein Geld. Das ist meine Familie. Das sind meine Rechte. Das ist mein Recht. Das sind meine Nöte. Das ist meine Gesundheit. Und was wir machen, ist, wir machen wie so eine Faust und sagen, das ist meins. Aber wenn wir so vor dem Herrn stehen, finde ich das nicht besonders gut. Es ist eine Drohgebärde in manchen Kulturen. Oder es ist schlicht einfach nur zu sagen, ich kann so nichts bekommen. Ich habe doch schon alles. Ist alles meins. Aber wenn wir verstehen, dass wir nichts vorzuweisen haben, dass wir nichts haben, dass er uns gefunden hat, wie Hosea seine Frau gefunden hat, dass wir es nicht mal verdient haben, dass wir nichts verdient haben, und dass er uns trotzdem gekauft hat. Trotzdem. Und dass wir ihm gehören. Wenn ich das verstehe, dann bin ich viel eher bereit, auch einfach meine Hände zu öffnen und sagen, hierher, das ist deins. Das ist dein Leben. Alles, was ich habe, gehört dir. Gehört nicht mir. Ich habe meine Hände offen, hier, nimm. Nimm her. Es ist deins. Und wenn ich so vor dem Herrn stehe, in manchen Kulturen ist das ein Symbol oder eine Haltung des Gebets übrigens, so wird gebetet. Aber wenn ich so vor dem Herrn stehe, mit offenen Händen, dann kann ich auch empfangen, was er mir zu geben hat. Dann lebe ich nicht aus mir selbst heraus. Dann muss ich nicht alles halten. Dann muss ich nicht alles machen. Dann muss ich nicht alles sein. Dann sage ich, es ist deins, Herr. Mach du. Nimm. Es ist dein Leben. Und damit würde ich gerne enden und uns gerne herausfordern, auch schon gleich zum Gebet aufzustehen, das einfach als symbolische Geste zu machen und zu stehen mit offenen Händen. Während wir beten und dem Herrn einladen zu sagen, Herr, das ist dein Leben. Nimm, hast du dir erkauft, ich gehöre dir. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Und dass wir vor dem Herrn treten, unsere Hände öffnen und beten. Herr, du bist der Herr und wir sind's nicht. Und wir wollen dir vertrauen. Du hast uns erkauft, wir haben es nicht verdient. Wir haben uns nicht selbst geholfen, du hast uns geholfen. Alles, was wir haben, gehört dir. Alles, was wir sind und erleben im Leben, ist von dir. Von dir kommt jede gute Gabe. Und du hast alles in deiner Hand. Wir haben es nicht. Wir können unser Leben nicht verlängern. Wir können es nicht mal für dich gewinnen. Das machst alles du, Herr. Und wenn wir hier so stehen mit offenen Händen, bitte ich dich, dass wir es erleben, was es bedeutet, unser Leben immer wieder, jeden Tag in dieser Woche, dir vor die Füße zu legen. Und von dir das zu bekommen, was du uns gibst. Wie ein kleines Kind, das zum Papa kommt und sagt, hier, Papa, hier, nimm das und du, unser guter Vater, uns das gibst, was wir brauchen. In Jesu Namen.